Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Großer und einzigartiger Gott, hell und klar ist dein Name aufgeleuchtet in Israel, das du zu deinem Volk erwählt hast. Aus diesem Volk ist der Erlöser der ganzen Welt geboren. Wir bitten dich, führe Israel und die ganze Kirche durch die Zeiten in Liebe und Wahrheit zu dir. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in alle Ewigkeit. Wir hören die alttestamentliche Lesung, die auch der Predigt zugrunde liegt für den heutigen Sonntag, im zweiten Buch der Könige, im 25. Kapitel. Am 7. Tag des 5. Monats, das ist das 19. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, als Feldhauptmann des Königs von Babel nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser in Jerusalem. Alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Und die ganze Heeresmacht der Chaldäer, die dem Obersten der Leibwache unterstand, riss die Mauern Jerusalems nieder. Das Volk aber, das übrig war in der Stadt, und die zum König von Babel abgefallen waren, und was übrig war von den Werkleuten, führte Nebuzaradan, der Oberste der Leibwache, weg. Aber von den Geringen im Land ließ er Weingärtner und Ackerleute zurück. Wort des lebendigen Gottes. Sei Gott. Hört die Epistel im Brief des Paulus an die Römer im 11. Kapitel. Ich will euch dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erfahren. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Halleluja. Hört das Evangelium bei Lukas im 19. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Als Jesus nahe hinzukam, sah er die Stadt Jerusalem, weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleichmachen samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christ.
Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben die alttestamentliche Lesung aus dem zweiten Buch der Könige gehört. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, was uns das zweite Buch der Könige, die alttestamentliche Lesung, heute berichtet hat, lässt sich geschichtlich ganz genau und eindeutig datieren. Im August des Jahres 587 vor Christus reißen die Babylonier die Mauern der Stadt Jerusalem nieder, nachdem die Stadt ungefähr 1,5 Jahre dieser Belagerung getrotzt hatte. Und was dann kam, das haben wir in der Lesung gehört. Zerstörung Jerusalems und des Tempels, Plünderung, Feuer in der ganzen Stadt und letztendlich wird die sogenannte Oberschicht ins babylonische Exil verschleppt. Übrig bleibt Hunger, Krankheit, Tod und, wie wir gehört haben, ein paar einfache Arbeiter, Weingärtner, Ackerleute, Bauern. Der heutige Israelsonntag, der 10. nach Trinitatis, ist irgendwie ein besonderer Tag in unserem Festkalender. Dieser Sonntag hat sich zur Aufgabe gemacht, jedes Jahr wieder an die Zerstörung Jerusalems und des Tempels zu erinnern. Allerdings nicht nur an jene Zerstörung 587 vor Christus, sondern, wie ich eingangs schon sagte, vor allem auch an die Zerstörung des Tempels und Jerusalems im Jahre 70 nach Christus. Der Tempel, das Heiligtum, der Mittelpunkt jüdischen Glaubens ist zerstört und bleibt es bis auf den heutigen Tag. Nun mag vielleicht manch einer denken, Zerstörung hat es doch in der Weltgeschichte so viel gegeben. Eigentlich ist die ganze Geschichte der Menschheit voll von Krieg und Zerstörung. Und leider hören wir ja auch heute in den Nachrichten immer wieder von solchen Zerstörungen. Was macht nun also die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, ob im Jahr 587 vor Christus, vor 2600 Jahren oder 70 nach Christus, für uns so interessant, dass wir uns jedes Jahr an einem Sonntag daran erinnern lassen? Was hier passiert, liebe Gemeinde, so deutet es die Heilige Schrift selbst, ist nicht irgendein Zeitgeschehen, irgendein Automatismus von Zerstörung, von vielen Zerstörungen, sondern die Heilige Schrift legt den Finger in die Wunde und sieht auch in diesen Ereignissen die Konsequenz aus dem Abfall von Gott und seinen Geboten. Die Könige Israels, sie waren von Gott und seinem Willen abgefallen. Alle Appelle der Propheten, die Gott geschickt hatte, wurden überhört. Und so prophezeit Jeremia: Denn siehe, bei der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, fange ich an mit dem Unheil. Die Zerstörung des Tempels macht deutlich, nicht die Babylonier sind die eigentlichen Feinde Israels, nein, Gott selbst richtet sich nun gegen sein Volk. Gott war mit Israel, nun richtet er sich gegen Israel. Die alttestamentliche Geschichtsschreibung ist ein einziges Schuldbekenntnis. Die Zerstörung des Tempels und Jerusalems im Jahr 70 nach Christus, die Christus im heutigen Evangelium ja schon ankündigt, wurde im Sinn einer zugewiesenen Schuld leider oft missbraucht. Wir kennen das alle. Die Juden hätten Christus verstoßen, deshalb habe sie das Unheil getroffen. So einfach ist es nicht. Christus warnt uns davor, die Schuld der anderen anzuprangern und die eigene Schuld zu übersehen. Es geht wahrhaftig immer um Gottes Gericht. Aber vom Gericht Gottes kann man nicht in der Zuschauerhaltung reden, so als ob es einen selbst nicht träfe. Ich wundere mich, liebe Gemeinde, ehrlich gesagt, manchmal darüber, wenn ich mit Menschen spreche, die ich eigentlich für ganz fromme Leute halte, die mir dann zu irgendetwas sagen, das ist eine Strafe Gottes. Ja, liebe Gemeinde, woher wissen die das denn? Bitte maßen wir uns solche Dinge nicht an. Wissen wir, was Gott weiß und will? Was uns der 10. Sonntag nach Trinitatis sagt, können wir nur in Betroffenheit hören. Das heißt, in Bezug auf uns selbst, uns zur Warnung, zur Selbsterkenntnis, zur Demut. Auch wir Christen haben keine Formel, um die rätselhafte Geschichte Gottes mit der Menschheit logisch zu entschlüsseln und zu sagen, so ist es und so ist es. Wir haben auch die Geschichte Gottes mit seinem Volk nicht als Zuschauer oder als gar noch Moralisten zu deuten, so als hätten wir andere über Gottes Absichten zu belehren. als Erben der Verheißungen Gottes des neuen Bundes, haben wir eben auch die Einsicht in Gottes Gerichtshandeln mitgeerbt. Dieser Gedanke kommt ganz selten in der Christenheit vor, dass wir nicht nur die Verheißung geerbt haben, sondern auch die Warnung. Und das zum eigenen Gebrauch. Wir werden dabei als Christen nicht übersehen können, dass Sünde und Schuld heute oft bagatellisiert wird. Der heutige Sonntag mag uns daran erinnern, dass niemand dem letzten Gericht Gottes entgeht. Wer aber allein in dieser Welt auf das Gericht Gottes hofft, der muss enttäuscht werden. Zu wenig Schuldige trifft es und zu viele Unschuldige müssen leiden. Die Rechnung schreiben wir zum Glück nicht. Das betrifft auch aktuelle Diskussionen in kirchlichen Kreisen, wie man diese Corona-Seuche einordnen soll. Ich rate zu Vorsicht, zu ganz großer Vorsicht. Auch hier warnt ja Jesus uns davor zu meinen, dass diejenigen, die hier mehr zu ertragen oder zu erdulden haben, mehr Schuld auf sich geladen hätten. Diese Kausalzusammenhänge gibt es nicht. Und wie gesagt, die letzte Entscheidung trifft immer ein anderer. Die Rechnung macht am Schluss der Wirt, nicht wir. Für uns, für dich, für mich, für das jüdische Volk, für die ganze Kirche. Nicht wir richten, Gott richtet. So gesehen sind alle sich in der Weltgeschichte ereignenden Gottesgerichte sozusagen nur Signale, kleine Vorspiele des großen Gottesgerichtes. Aufrütteln sollten sie uns allemal und deutlich machen, wie ernst Gott die Sünde nimmt und das, was uns von ihm trennt. Was auf dieser Welt an Schrecklichem geschieht, hat hier seine Ursache im Abfall von Gott, in der Ursünde, wie wir theologisch sagen. Wer das erkannt hat, wird sich hüten, Gott für etwas anzuklagen, was wir Menschen allemal selbst verschuldet und verursacht haben. Wie gut, dass im letzten Gericht Gottes eine andere Gerechtigkeit gilt. Was wir verdient hätten, trägt Gottes Sohn. Alle Gottesgerichte treffen letztendlich auf ihn. Das bedeutet nicht, dass nach Karfreitag die Gottesgerichte aufgehört hätten. Auch die 2000-jährige Kirchengeschichte macht uns ja nur allzu sehr deutlich, wie sehr auch wir Christen davon betroffen sind. Aber was auch immer bei uns und mit uns geschieht, der Gekreuzigte und Auferstandene, der das letzte Gericht für uns alle auf sich gezogen hat, er steht für uns ein. Die Strafe liegt auf ihm. Der Tempel, der diese Heilsgewissheit beherbergt, ist unser Herz. Unser Glaube, der darauf vertraut. Und solch einen Tempel, der lässt sich bekanntlich nicht zerstören. Amen.
Lasst uns Fürbitte halten und beten. Allmächtiger, ewiger Gott, barmherziger Vater, wir loben und preisen dich, dass du uns bisher gnädig erhalten und durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, zum ewigen Leben berufen hast. Wir danken dir, dass du uns dein heiliges Evangelium hast verkündigen lassen und bitten dich. Erhalte uns und unseren Nachkommen die unverfälschte Verkündigung deines Wortes und den rechten Gebrauch der heiligen Sakramente. Segne unseren Bischof und alle, die zur Leitung der Kirche berufen sind. Gib uns Hirten und Lehrer nach deinem Herzen. Breite die Botschaft von Jesus Christus aus unter allen Völkern und bewege die Christenheit zu Taten helfender Liebe. Erhöre unsere Bitten, die wir heute für das Volk Israel vor dich bringen, und gib, dass es das Licht deiner Wahrheit, deinen Sohn Jesus Christus, erkenne und mit der ganzen Christenheit preise. Nimm dich überall deiner Kirche an, besonders wo sie verfolgt wird, und schaff ihr Schutz und Hilfe. Lass alle Welt deinen heiligen Namen erkennen und preisen. Wir bitten dich für die Glieder unserer Gemeinde, die sich von dir abgewandt haben. Wecke in ihnen die Bereitschaft, wieder neu auf dein Wort zu hören und dich anzubeten. Uns aber lass erkennen, was wir an ihnen versäumt haben, und mach uns bereit, ihnen in Liebe nachzugehen. Beschirme unser Volk und Land, schenke Weisheit und Kraft denen, die regieren. Lass die Mächtigen auf Erden Frieden unter den Völkern suchen und bewahren und wehre den Kriegen und dem Terror in aller Welt. Segne diese Stadt und alle, die hier wohnen und arbeiten. Regiere mit deinem Frieden in den Ehen und Familien. Gib gute Gemeinschaft zwischen Jung und Alt. Hilf uns allen, nach deinem heiligen Willen zu fragen und deinen Geboten zu folgen. Gib gutes Wetter für die Früchte der Felder. Schicke uns immer wieder den nötigen Regen. Speise die Hungernden. Sei die Zuflucht der Bedrängten und Rechtlosen. Tröste die Traurigen und richte die Schwermütigen auf. Stärke die Kranken, besonders beten wir für alle Kranken in unserer Gemeinde daheim und in den Krankenhäusern. Sei du ihnen nah. Gib, Herr, dass wir leben in deiner Furcht, sterben in deiner Gnade, ruhen in deinem Frieden, auferstehen durch deine Kraft und ererben das ewige Leben. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, dem mit dir und dem Heiligen Geist sei Lob und Preis, Ehre und Herrlichkeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Gemeinsam lasst uns beten, wie Christus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gehört hin im Frieden des Herrn.
Gott sei dir. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.